Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, heute Morgen mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habe auch einige Kinder schon gesehen. Ich möchte gerne mit der Kindergeschichte beginnen und lade dazu die Kinder einfach ein, hier nach vorne zu kommen. Hier vorne ist ein bisschen Platz auf den Stufen in der ersten Reihe, um einfach gemeinsam die Kindergeschichte zu hören. Schön, dass ihr hier nach vorne gekommen seid. Selber lese ich und höre ich sehr gerne auch Geschichten. Wie geht's da euch? Hört ihr auch gerne Geschichten? Schon mal irgendwo Geschichten gehört? Bestimmt, ne? Welche Geschichten hört ihr denn da so gerne? Was sind das denn für welche? Wer möchte mal da eine Antwort drauf geben? Was für Geschichten hört ihr gerne?
Krimis.
Krimis. Wer hört von, welche Geschichten hört ihr gerne? Oder welche Geschichten werden euch erzählt? Könnt ihr ein Unterschied sein? Welche Geschichten hört ihr gerne?
Alles Mögliche.
Alles Mögliche, keine Besonderheiten, keine besonderen Vorlieben. Also ich finde zum Beispiel, dass es eine ganze... Genau.
Simsalakrim.
Simsalakrim. Es gibt, also manche erzählt auch, wenn ich das so diese Kindergeschichte schon mal woanders erzählt habe, da wird so geantwortet, ja, so Geschichten über Königinnen und Prinzessinnen, über Könige und Ritter, das sind manchmal auch so Geschichten, die dann da so kommen, wo da Antworten sind. Hört ihr sowas schon mal? Schon mal gehört? Ja? In der Bibel gibt es da auch eine ganze Menge Geschichten drüber. Gibt es auch eine Menge Geschichten über Könige und Königinnen, über Prinzen und Prinzessinnen. Und so eine Geschichte davon, die kennt ihr vielleicht. Aber ich will euch da einen Teil davon einfach erzählen, weil ich die schon sehr auch spannend finde. Und zwar, da gibt es einen König von Persien. Der hat sein großes Schloss, seine Residenz hat er in Susa. Und er hat dort, ja, hat dort auch eine Königin, die... die er irgendwann zur Frau genommen hat, das ist die Königin Esther. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und diese Geschichte, die ist insofern, finde ich, spannend, weil sie einfach etwas ganz Besonderes deutlich macht. Und zwar dieser König von Persien, der eben dort in seinem Schloss gewesen ist, da gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Man kann nicht einfach zum König kommen. So ähnlich wie wenn ihr irgendwo... zu Hause irgendwo in ein Zimmer reingehen wollt und ihr wisst, da will jemand nicht gestört werden, dann muss ich zumindest mal vorher anklopfen, wenn es ganz dringend ist. Nicht einfach reinplatzen. Oder vielleicht in der Schule oder im Kindergarten wisst ihr das, dass man sich wahrscheinlich was erzählen möchte, dass man sich erstmal meldet. Also es gibt bestimmte Regeln, die wichtig sind. Und bei diesem König von Persien war es so gewesen, dass niemand ungefragt zu ihm vortreten darf. Dürfte nicht einfach jemand sagen, hör mal, ich muss mal zum König, ich muss mit ihm mal reden. Das ging so nicht, sondern der König musste die Person einladen. Und interessanterweise war es da so gewesen, dass es auch bei der Königin, dass es da genauso die gleiche Regel gab. Die konnte nicht einfach zu ihrem König, zu ihrem Mann, sondern sie musste da ganz bewusst auch eingeladen werden. Jetzt gab es aber ein Problem, dass nämlich die Königin, die hat natürlich da auch ein paar Verwandte gehabt, da gab es einen Onkel, der hatte also eine ganz besondere Frage, da ging es nämlich um das Volk der Juden, wo sie auch da, aus dem sie auch stammte, und da gab es eine bestimmte Sache, die unbedingt Esther dem König erzählen musste. Auf diese Geschichte will ich nicht näher eingehen, die könnt ihr euch vielleicht einfach zu Hause mal von den Eltern mal erzählen lassen oder mal selber in der Bilderbibel nochmal nachlesen, sondern das Besondere an dieser Geschichte war einfach, dass sich diese Königin darauf gut vorbereitet hat. Die hat zusammen mit ihrem Volk, denen das eben sehr wichtig war, 3 Tage lang gefastet, dann hat sie eben ihre schönsten Kleider angezogen und dachte, jetzt muss ich zum König, auch wenn ich keine Einladung habe. Und das war ja nicht ungefährlich. Sie hätte da ja auch ganz schön auch bestraft werden können für. Und als sie dann, ja, da ist sie einfach dann so vorbereitet in den Palast gegangen, in den Hof des Palastes, und sie, da hat der König sie, als er irgendwo etwas vorgelesen bekommen hat, als er seine Amtsgeschäfte betrieben hat, hat er sie gesehen. Und da gibt es dann folgenden Satz, und den würde ich euch gerne mal vorlesen aus der Bibel. Da heißt es, und als der König die Königin Esther... Der König, die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seine Hand gegen Esther. Die trat dazu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Also in diesem Fall war es so gewesen, dass der König da nicht verärgert war, sondern dass sie gerne gesehen war, dass sie willkommen war und dass er ihr das Zepter entgegenstreckt und da heißt es hier, sie hat Gnade gefunden. Und über diesen Gedanken der Gnade, da möchte ich also auch mit der ganzen Gemeinde gleich nochmal ein bisschen näher drüber reden. Spannend finde ich einfach, dass diese Königin eben diese Gnade gefunden hat und dass sie damit letztendlich selber keine Strafe erlebt hat und dass sie auch mit diesem Besuch, mit diesem Einsatz auch ihrem Volk helfen konnte. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir da manchmal bestimmte Schritte auch einhalten, bestimmte Wege einhalten. Und dann ist das Entscheidende hier, dass sie heißt, dass sie Gnade gefunden hat. Ich habe euch noch was mitgebracht. Ich will gerade mal zum Platz hier hinten gehen. Ich habe euch zur Erinnerung an diese Geschichte heute ein paar Blätter mitgebracht, die ihr, wenn ihr wollt, ausmalen könnt. Gebt es einfach mal durch. Nimm dir eins und gib die anderen weiter. Genau. Und zur Erinnerung könnt ihr es ausmalen und könnt vielleicht die gesamte Geschichte von der Königin Esther vielleicht euch einfach mal erzählen oder mal selber auch nochmal in der Bibel lesen. Wer will, kann so gerne so ein Blatt mitnehmen. Wer keins möchte, muss auch keins nehmen. Und ihr könnt gerne wieder zu eurem Platz zurückgehen. Ausmalen. So, auch noch eins. Ja, soweit erstmal die Kindergeschichte. Ich werde nachher auch nochmal ein Stück drauf eingehen, auf diesen Akt der Gnade und letztendlich auch mit diesem Bild, auch, dass der König ihr das Zepter entgegengestreckt hat. Wenn jemand aus der Vereinigung kommt, dann ist oft so die Frage, was passiert da, was beschäftigt euch momentan insbesondere? Ich möchte gerne einfach kurz zwei Punkte erwähnen, dass ihr einfach als Gemeinde auch daran Anteil habt, dass ihr auch darum wisst und dass ihr uns da auch in diesem Bereich durchaus auch unterstützen könnt, eben zum Beispiel auch durch eure Gebete. Eine Sache, die uns momentan in der Vereinigung, in der Dienststelle besonders beschäftigt, ist der Jahresabschluss. Kennt man sicherlich auch aus anderen Unternehmen, dass einfach die Zahlen zusammengetragen werden, sowohl im Bereich der Glieder, der Entwicklung der Gemeinden, als auch letztendlich natürlich im Bereich der Finanzen. Dass es eine Sache ist, die schon einige Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man es bedenkt, dass wir ja durchaus 80 Gemeinden oder fast 90 Gemeinden und Gruppen haben und Projekte haben, die letztendlich alle irgendwo ihre eigene Abrechnung haben, die dann auch letztendlich zusammengeführt werden. Und das hat schon auch einen gewissen hat einen gewissen Aufwand, dauert eben auch eine gewisse Zeit. In diesem Zusammenhang ist es so, dass natürlich in diesem Jahr auch durch die Landesversammlung, die im Mai stattfindet, natürlich auch ein Vierjahresbericht erstellt wird, also ein Bericht über die ganze Zeit. Und da ist natürlich dieser Bericht dieses Mal hat eine besondere Bedeutung, weil er natürlich diese Zeit ein Stück weit auch abschließt. Das ist so der zweite Bereich, wo wir uns insbesondere auch vorbereiten auf den Bereich der Landesversammlung. Ihr habt einen Delegierten gewählt. Delegierten treten in den nächsten Tagen auch zusammen, um letztendlich Personen für die Ausschüsse zu nominieren. Auch das sind Dinge, die letztendlich wichtig sind. Landesversammlung, was ist das eigentlich? Da gibt es zum einen mal auch einen Bericht der Leitung, des Vorstandes über die letzten 4 Jahre, was so gewesen ist. Ich denke, das ist einfach interessant auch zu erleben, was in den Gemeinden passiert. Letztendlich durch jeden Einzelnen, der daran beteiligt ist in der Gemeinde, was letztendlich in den Gemeinden geschieht. Es wird dort eben auch zusammengetragen. Ich denke, es passiert eine ganze Menge. Und das ist, denke ich, einfach ein Bereich, auch wo es notwendig ist, sich das auch mal bewusst zu machen. Also diese Berichtslegung, dann gibt es natürlich auch Pläne und Perspektiven für die nächsten Jahre. Das ist auch ein wichtiges Thema auf der Landesversammlung, in welche Richtung geht unsere Freikirche, unsere Gemeinschaft hier in Nordrhein-Westfalen. Dann gibt es natürlich auch den Bereich der Beglaubigung, dass letztendlich die Pastoren und die Mitarbeiter letztendlich weiterhin in ihrem Dienst beauftragt werden. Auch das ist ein formal zumindest ein ganz wesentlicher Aspekt, den sich unsere Kirche so vorbehalten hat, dass jemand ohne so eine Beglaubigung letztendlich nicht arbeiten kann, nicht im Dienst stehen kann. Und dann auch eben die personellen Entscheidungen, wie die Kirche in der Zukunft weitergeführt wird. Wir würden uns einfach wünschen, als Vereinigung, als Dienststelle, als Vorstand, dass er uns da im Gebet einfach unterstützt, denn das sind wichtige Entscheidungen, wie letztendlich die Kirche in den nächsten Jahren vorangeht, in welche Richtung sie geht, wo sie Schwerpunkte setzt und natürlich auch mit wem sie Schwerpunkte setzt. Ich kann euch da einfach bitten und ermutigen, einfach ganz bewusst auch diese Entwicklung in euer Gebet einzubeziehen. Herzlichen Dank auch dafür, dass ihr uns in dieser Weise als Dienststelle immer wieder unterstützt. Soweit vielleicht dieser Blick auf diese zwei Bereiche, die besonders momentan auch die Aufmerksamkeit und auch die Zeit irgendwo in Anspruch nehmen, also den Bereich eben dieses Jahresabschlusses, was ja immer wieder zum Jahresbeginn für das letzte Jahr erfolgt und natürlich auch diese Besonderheit, die Vorbereitung auf die Landesversammlung im Mai. Ja, in unserer Geschichte, da ging es letztendlich darum, bei den Kindern, und als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und dieser Begriff der Gnade, der wird in der Bibel an vielen Stellen verwendet. Er wird im Alten Testament verwendet, im Neuen Testament, er wird, fängt im ersten Buch an und hört letztendlich im letzten Buch in Offenbarung auf. Und häufig kommt dieser Begriff so in Verbindung mit der Sündenvergebung vor. Ich möchte dazu gerne einen Text aus Johannes lesen. Das soll auch der Text sein, über den wir heute intensiver nachdenken wollen. Johannes Kapitel 1, das ist so der Vers, den unser Jahresmotto dieses Jahr umschließt. Johannes 1, die Verse 15 bis 18. Ich möchte es zunächst aus der Lutherbibel lesen. Vergleicht einfach den Text. Ich werde nachher nochmal einen anderen Text auch dazufügen, um einfach so diese Bedeutung, so dieses Gefühl für diesen Text zu entwickeln. Johannes 1, ab Vers 15. Ja, da heißt es, Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle habe ich alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Soweit dieser Text nach Luther. Nach der Hoffnung für alle klingt er ein bisschen eingängiger. Da heißt es, unbeirrbar wies Johannes auf Christus hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, es wird einer kommen, der viel bedeutender ist als ich, denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Immer und immer wieder hat er uns aus seinem göttlichen Reichtum mit seiner Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus schenkte er uns seine vergebende Liebe und Treue. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. In diesem Textabschnitt kündigt Johannes der Täufer das versöhnende Wirken von Jesus Christus an. Dieser Messias, dieser Retter, bietet uns Gnade an. Auch hier wird dieser Begriff ganz bewusst so verwendet. Jesus Christus gewährt uns Gnade. Wir haben alle aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Jesus bietet diese Gnade beständig an. Das ist nicht kein einmaliger Akt, das ist nicht einmalig hier wie vielleicht bei dem König von Persien und der Esther, sondern es ist ein beständiges Angebot. Und so bietet er die Gnade beständig an. Es gibt auch dieses Lied, Gnade fließt über und fließt auf uns herab, das Lied Mercy is Falling. drückt das ganz besonders auch aus. Gnade um Gnade, Gnade, aus der wir leben, so sagt es die Bibel. Aber wie wird dieser Begriff im Alltäglichen verwendet? Auch dieser Begriff Gnade ist ja so ein Begriff, der so einen gewissen Wandel unterworfen ist. Wenn man heute sagt, da war jemand gnädig oder da hat jemand Gnade gefunden, dann heißt es, da ist jemand akzeptiert worden. Von jemandem, der sonst vielleicht sehr kritisch ist. Oder da ist jemand nicht verurteilt worden. Oder es hat jemand ein mildes Urteil erfahren, obwohl er vielleicht ein größeres, ein härteres Urteil verdient hätte. Gnade erfahren, Gnade finden heißt auch, dass jemand vielleicht nicht kritisiert wird. Dass es eben in Ordnung war, was er gemacht hat, eben nicht kritisiert. Kann aber auch heißen, dass es jemand gut mit mir meint, dass man in jemanden Augen Gnade gefunden hat, dass jemand es gut meint. Seine Gnade, die göttliche Gnade, die ist, denke ich, viel umfangreicher, ist viel facettenreicher. Da gibt es die Gnade Gottes, die uns vor dem Gericht und vor dem Zorn Gottes bewahrt. Also eine Sache, die nicht nur so, also schon etwas Besonderes, eine klare Aussage auch hat. Wir sind errettet und haben Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen mit ihm leben, kennen seinen Willen, dürfen ihn hier im Gottesdienst, aber natürlich auch im Alltag kennenlernen. Als Gemeinde arbeiten wir am Aufbau des Reiches Gottes. Unsere, auch meine Existenz, die beruht auf dieser Gnade. Und da gibt es die Gnade, die mich leben lässt, ohne dass ich Leistung erbringen muss. Wir brauchen da keine guten Werke zu tun, um vor Gott bestehen zu können. Wir müssen uns diese Gnade nicht in irgendeiner Weise verdienen, denn es heißt hier, Gott hat uns zuerst geliebt. Wir müssen nicht eine Leistung erbringen, damit Gott wenigstens einigermaßen mit uns zufrieden ist. Natürlich dürfen wir kreativ sein, natürlich dürfen wir nach Belieben uns auch einsetzen und auch viel arbeiten. Aber aus der Gnade Gottes heraus und nicht, um uns diese Gnade und diese Gunst Gottes zu erwerben. Ich denke, das ist ein kleiner Unterschied, aber mit einer ganz großen Auswirkung auf mein Engagement für Gott und letztendlich auch auf mein Gottesbild. Gnade ist umsonst, sie wird mir gewährt. Jesus Christus gewährt sie uns, weil er uns liebt, weil er mich liebt. Er, der am Anfang war, und das wird ja gerade hier im Johannes auch besonders beschrieben, der Logos, das Wort, das am Anfang Gott selbst war, das geschaffen hat, das gewirkt hat, er teilt seine Gnade freudig aus und ich darf sie einfach nur annehmen. Vielleicht kennt ihr die Aussage beim Propheten Jesaja: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Dieser Text ist für mich auch so ein Ausdruck dafür, dass wir manchmal etwas ganz Unerwartetes hören müssen, dass wir einfach wachgerüttelt werden, weil wir sonst einfach nicht bereit sind, ja, zuzuhören, aufzumerken. Ich möchte euch dazu gerne eine Illustration, eine kleine Geschichte erzählen. Der englische Maler Thornbill hat den Auftrag erhalten, das Innere von St. Paul's Cathedral in London auszumalen. Vielleicht das Thornbill bei uns nicht so bekannt. Bei uns sind vielleicht eher Michelangelo und Raphael bekannter, die eben diese großen Kirchen, diese großen Kuppeln ausgemalt haben. Aber im englischen Bereich, im angelsächsischen Bereich ist das Thornbild schon auch eine Größe. Er hat viele Monate intensiv gearbeitet daran. Er hat diesen Abschnitt, ja, dieses besonderen, dieses ehrenvollen Auftrages für ihn beendet. Und jetzt steht er auf dem Gerüst, nachdem er da, wie gesagt, viele Wochen so im Liegen, auf dem Rücken, in vielen Metern Höhe eben gewirkt hat, um letztendlich sich dieses Bild insgesamt mal anzuschauen. Er geht zurück, er geht einen Schritt nach dem anderen zurück, immer ganz, ganz kurz, und ja, seine Augen sind fest auf sein Bild, auf die Malerei geheftet. Und dann geht er so weit zurück, dass er am Rand letztendlich des Gerüsts angekommen ist und dass er beim nächsten Schritt oder beim nächsten halben Schritt auch abstürzen würde. Und er merkt das anscheinend nicht, dass er so nah am Abgrund steht. Ja, und als das einer seiner Gehilfen, seiner Helfer einfach sieht, geht er her, dieser Helfer, und streicht mit dem Pinsel und Farbklecks auf dieses Gemälde. Und was passiert? Wut entbrannt, stürzt letztendlich der Maler nach vorne und will diesen Frevler von seinem Tun abhalten. Und nachdem er sich beruhigt hat, nachdem das geklärt worden ist, wurde letztendlich deutlich, dass dadurch, dass dieser Gehilfe die Malerei verdorben hat, letztendlich das Leben von ihm gerettet worden ist. Klar, es war natürlich irgendwie wieder zu korrigieren, wieder herzustellen. Aber durch dieses Ungewöhnliche durch dieses ungewöhnliche Ereignis ist er letztendlich wachgerüttelt worden und eben nicht zu Tode gestürzt. Und so macht manchmal Gott einen Strich durch unsere schönen Lebensbilder, durch unsere Vorstellungen, um uns letztendlich auch vor so einem Absturz zu bewahren, um uns vor diesen Stürzen, Abgrund zu bewahren. Gott ist für uns Menschen zu unserem Heil vom Himmel in diese Welt gekommen. Er hat als Jesus Christus Fleisch angenommen. Auch eine ganz ungewöhnliche Sache. Eine Sache, die uns wirklich, wenn wir das hören, einfach aufrütteln müsste, um letztendlich uns das bewusst zu machen, was da passiert ist. Er hat als Mensch gelebt, er wurde von uns gekreuzigt, er hat gelitten, er ist begraben worden. Und nach seiner Auferstehung ist er aufgefahren in den Himmel. Und von dort wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Und damit ist diese unerschöpfliche Gnade Gottes, die Gnade Gottes endgültig manifestiert. Hier heißt es in unserem Bibeltext, den wir gelesen haben, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Oder in dieser anderen Übersetzung, durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus schenkt er uns seine vergebende Liebe und Treue. Und da gibt es diese Gnade, die über dem Gesetz steht. Und Johannes macht das hier seinen Lesern deutlich. Ich denke, in der damaligen Zeit, die Juden und dem Bereich, wo natürlich Johannes auch zunächst gewirkt hat, sie hatten natürlich alle die Bibel. Sie hatten die Gesetzbücher und die Propheten, die 5 Bücher Mose und die Propheten. Sie kannten die und das war letztendlich auch die Grundlage, auf die die Apostel aufbauen konnten, ihrer Verkündigung. Und Johannes erwähnt eben das Gesetz des Mose hier. Und er sagt, das Gesetz des Mose, vielleicht verbindet er es mit den 10 Geboten, vielleicht geht er auch weiter, vielleicht sagt er auch, das ist eben das gesamte Sittengesetz, diese Opfergesetze, all das kommt von Mose. All das, Gott hat über Mose das den Menschen vermittelt und das ist auch gut, das ist schon in Ordnung. Dieses Gesetz ist durch Mose gekommen und wir halten das, wir sehen das, weil wir dadurch letztendlich auch ein Stück weit von Gott das erfahren können. Aber jetzt ist Jesus Christus da, der Messias, der Retter. Er ist gekommen. Und dieser Messias, der bringt Gnade und Wahrheit. Er beendet letztendlich dieses Alte. Er beendet dieses Gebot in dem Sinne, dass es letztendlich das Halten dieser Gebote vor Gott gerecht macht. Und dieser Messias, Jesus Christus allein, bringt letztendlich Gnade und Wahrheit. Johannes bringt es in den Versen auf den Punkt. Das Gesetz ist nicht schlecht. Es dient dazu, Gottes Willen zu offenbaren. Und es ermöglicht letztendlich auch, Gott wohlgefällig zu leben. Es offenbart Gottes Willen für den Menschen und es ermöglicht ihm sogar Gnade, dieses Gesetz. Nämlich durch das Opfern von Tieren, durch die Opfergesetze in der alttestamentlichen Zeit. Und durch Mose hat letztendlich Gott diese Sachen auch den Menschen offenbart, diese Gesetze. Und wir können diese Gesetze auch als die gnädige Zuwendung Gottes an den Menschen verstehen. Gott hat dem Menschen einen Weg eröffnet, wie er wieder Gemeinschaft mit ihm haben kann. Aber dieses gnädige Wirken Gottes kommt durch Jesus Christus zu einem Höhepunkt. Denn mit ihm, mit Christus, kommt allein die Gnade und Wahrheit. Vielleicht ist es auch eine Anspielung auf den 5. Mose, wo es dann heißt, wo es deutlich macht, dass nach Mose noch jemand kommt, der das deutlich ausdrückt. Da heißt es in 5. Mose 18, er wird euch einen Propheten wie mich senden, ein Mann aus eurem Volk, auf den sollt ihr hören. Ein Hinweis möglicherweise auf Jesus Christus, auf jemanden aus dem Volk, auf den letztendlich das Volk hören soll, wie letztendlich zukünftig Gnade und Wahrheit zu erleben ist. Ich denke, dass in der Urgemeinde dieser Vergleich zwischen Mose und Jesu bekannt war. Wir haben im Neuen Testament noch andere Vergleiche, wo letztendlich im Hebräerbrief oder Offenbarung letztendlich die biblischen Schreiber hergehen und sagen, das hat Mose getan und jetzt kommt Jesus Christus und tut das mit einer anderen Ausrichtung, mit einer endgültigeren Ausrichtung, mit einer ewigen Ausrichtung. Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus überragen also das Gesetz, wenn wir diesen Text lesen. Und Johannes formuliert es in den Versen deutlich. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und diese Gnade kommt hier nun in ihrer ganzen Fülle zum Ausdruck. Die Anekdote über diesen englischen Maler Thornbill führt uns vor Augen, dass uns bisweilen nur ganz unerwartete Maßnahmen uns wachrütteln, dass wir durch unerwartete Ereignisse wirklich zum Nachdenken kommen. Gott hat eine Beziehung zu uns. Gerechtigkeit Gottes verlangt
nach Sühnung der Schuld. Und das heißt letztendlich, er verlangt den Tod des Sünders. Aber Gottes Liebe zu uns ist so groß, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns geopfert hat, um unsere Schuld zu sühnen. Jesus Christus hat diese Schuld auf sich genommen. Jesus hat diesen unabwendbaren Tod auf sich genommen. Letztendlich ist es unser Tod, das ist unser Vergehen, das wir letztendlich büßen müssen. Und wir bezeichnen diesen Vorgang als Gnade. Wir können an diesem gnädigen Handeln teilhaben, aber wir können daran nichts verändern. Wir können nichts hinzufügen, wir können nichts entfernen. Es ist ein Handeln, das letztendlich in sich abgeschlossen ist und das vollständig und vollkommen gewesen ist. Und im Kreuz erkennen wir letztendlich das Symbol für seine Liebe und Gerechtigkeit zu uns Menschen. Und weil Jesus für uns auferstanden ist, dürfen wir heute leben. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und hat letztendlich damit auch diesen Tod überwunden. Jesus ist heute mit uns und er ist eben mit seinem Volk durch den Heiligen Geist verbunden. Doch wir wissen auch, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird. Und auf diese Wiederkunft, freuen wir uns. Und an dieser Freude, die soll letztendlich auch unser Leben bestimmen. Doch machen wir uns bewusst, wir leben in einer Welt, die unvollkommen ist. Wer von Gott begnadigt ist, wer von Gott freigesprochen wurde, kann immer wieder neu schuldig werden. Solange wir leben, haben wir mit unserer Schuld zu kämpfen. Und es ist in dem Fall nicht eine Schuld, wo man sagt, naja, so ähnlich in dem volkstümlichen Sinne von Gnade, es ist schon nicht so schlimm. Du musst nicht die volle Schuld tragen. Ich erlasse dir einen Teil der Schuld. Oder vielleicht diese Form der Schuldbewältigung, wir kehren das unter den Teppich. Das passiert hier nicht. Gott geht nicht so um und sagt, das ist alles nicht so schlimm. Es geht schon irgendwie anders. Wir finden einen Weg. Sondern Gott hat ganz bewusst eben Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und ja, wenn wir ihn letztendlich, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, und dann vergibt er uns diese Schuld. Dann wird uns quasi diese Gnade Jesu zugesagt. Und durch dieses fortbestehende Angebot Jesu erscheint mir auch diese diesjährige Jahreslosung besonders plausibel. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade, die nicht endet, Gnade, die immer besteht, Gnade, die auch nicht eingeschränkt ist von ihrer Größe her. Sie ist umfassend, sie ist allumfassend. Ob nun große oder kleine Sünde, durch diese Gnade kann diese Schuld letztlich überwunden werden. Wir können uns darauf verlassen, dass wir niemals allein in unserer Schuld vor Gott stehen. Immer, in jeder Situation, tritt unser Fürsprecher für uns ein. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn jemand sündigt, ohne Einschränkung, wann und wie häufig es passiert, immer. Die Schuld ist bezahlt, die Vergangenheit ist damit bewältigt. Und das macht froh. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Gott zieht seine Zusage niemals zurück. Und der Prophet Jesaja bezeugt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich denke, dass hier deutlich wird, dass eigene religiöse Bemühungen unser Problem der Schuld nicht lösen können. Und die Heilige Schrift sagt das ganz deutlich. Sie zeigt nur diesen einzig möglichen Weg auf. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Allein aus dem Glauben heraus sind wir selig geworden. Und ich denke, das ist das Evangelium. Das ist diese gute Nachricht, die uns letztendlich immer wieder zugesprochen wird. Gnade heißt es, dass Gott sich auf den Weg zu uns gemacht hat und dass er uns letztendlich zu einem guten Ziel führt. Nicht mehr ich bin es, der sich einen gnädigen Gott verdienen muss, sondern er kommt direkt zu mir. Und damit ist die Suche letztendlich auch zu Ende. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott wendet sich mir zu. Gott wendet sich dir zu. Er wendet sich uns Menschen einfach direkt zu. Er kehrt unsere Schuld nicht irgendwie unter den Teppich oder macht sie kleiner, als sie ist, sondern er übernimmt sie selbst.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man bildet sich als Mensch immer wieder ein, man kann da Sachen, die man irgendwo verursacht hat, auch vielleicht wieder sehr zurechtbiegen. Dass man zum Beispiel seine Schulden selbst bezahlt oder für seine Verpflichtungen selbst eingeht, dass man das selber schon in Ordnung bringt. Und letztendlich wollen wir uns damit auch freikaufen. Wir wollen uns freikaufen mit unserer Frömmigkeit, wollen in einer besonderen Weise leben und uns freikaufen mit unseren Gebeten, wollen Gott besonders nah dadurch sein oder vielleicht einfach auch mit guten Werken. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir unsere Schuld, die wir selbst verursacht haben, nicht selber bezahlen können, dass sie absolut unbezahlbar ist. Ich denke, im Alltäglichen gelingt das und so funktioniert dadurch auch unsere Gesellschaft, dass wir natürlich persönlich für die Dinge auch haften und dafür einstehen. Aber bei der Sünde, bei unserem Verhältnis gegenüber Gott, funktioniert das einfach nicht mehr. Da ist einfach diese Voraussetzung von Gott geschaffen worden. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Er hat Mitleid mit uns und er lässt uns wirklich alles. Und weil er weiß, dass wir ohne ihn nicht die geringste Chance hätten. Er vergibt nicht nur, sondern er nimmt alles auf sich. Und damit baut er so diese Brücke zwischen, um diese Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden, zwischen Gott und mir ganz persönlich. Und Gott baut uns diese neue Brücke, um den Abgrund eben auch von Schuld und Enttäuschung, von Hass und Zwietracht zu überwinden. Und er bietet uns damit eine Zukunft als versöhnte Menschen mit Gott an. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alles endgültig wieder gut machen. Er wird gut machen, er wird neu machen, was wir Menschen zerstört haben. Denn in Offenbarung heißt es, siehe, ich mache alles neu. Alles. Auch so ein Wort, was nichts ausschließt, wo man alles eingeschlossen sein muss. Wenn wir Jesus kennen, werden wir wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm leben, so wie es auch am Anfang war. Und dieser Weg dorthin, der führt nur über Jesus. Und darum ist er als sein Sohn auch geboren worden in dieser Welt. Ich muss nur eines tun. Ich muss dieses Geschenk ganz bewusst annehmen. Was wir tun, was wir arbeiten, was wir lernen, was wir in unserer Freizeit letztendlich machen, das dürfen und das sollen wir mit der Gnade Gottes tun. Und um bei diesem Bild der Eingangsgeschichte zu bleiben, der König des Himmels hat uns so sein Zepter entgegengestreckt und hat uns damit Gnade gewährt. Gnade fließt über. Gott bietet uns ganz bewusst seine Hilfe an im Leben. Und ich danke ihm, ich danke dir, dass du in unserem Leben immer wieder uns Gnade anbietest und dass du damit auch unser Leben reich machst. Der Herr Jesus Christus segne uns ganz persönlich. Amen.